Am größten Flughafen des Landes in Zürich, da wächst die Auswahl für Passagiere, seitdem auch die sogenannten Billigflieger wie EasyJet dort ihr Angebot ausbauen. Bisher ist Kloten ja eher fest in der Hand von den Lufthansa-Tochterfirmen Swiss und Edelweiss. Was tut sich im Aviatikmarkt, besonders was die Billigflieger angeht in der Schweiz, und worauf müssen eigentlich Kundinnen und Kunden achten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Jean-Claude Rémy. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr habt Handelszeitung Insight. Jean-Claude, schön, dass du da bist hier im Podcast-Studio. Hallo.
Hallo.
Sag mal, hast du denn schon deine Ferienflüge gebucht für Frühling und Sommer?
Nein, für den Frühling bin ich jetzt noch dran am Gucken. Da sind auch ein paar schöne Angebote draußen. Sommer noch nicht, aber ich habe jetzt gerade in den Sportferien ein sehr komplexes Routing gebucht. Zürich, Oslo, Bergen, Gatwick, Amsterdam, Bergen, Kopenhagen, Zürich.
Was? Nochmal schnell, wie mal viel zu schnell. Zürich, ja. Wohin? Oslo und dann?
Weiter nach Bergen, weiter nach London, Gatwick und dann von Heathrow wieder über Amsterdam nach Bergen und von dort nach Kopenhagen und wieder nach Zürich.
Okay.
Da habe ich diverse unterschiedliche Airlines erlebt und Flughäfen, und da will ich noch sagen, das wäre vor den Low-Costern gar nicht so möglich gewesen, weil das waren praktisch alles One-Way-Tickets quasi.
Mhm.
Das war vor einigen Jahren noch gar nicht möglich so.
Mhm. Das heißt, du hast jetzt die ultimative Erfahrung gemacht mit günstig Billigfliegern und, wie sagt man sonst, den Legacy-Carrier. Du hast also einen großen Test sozusagen gemacht jetzt.
Sozusagen, ja. Ich muss sagen, große Unterschiede eigentlich im Bordprodukt habe ich gar nicht wirklich festgestellt.
Die haben dich alle gut von A nach B gebracht. Und es gab also nirgendwo was zu essen an Bord.
Genau, also wenn ich sage, keine großen Unterschiede, dann meine ich damit qualitative Unterschiede. Es war eigentlich bei jeder Airline wieder ein anderes Erlebnis.
Mhm.
Andere inkludierte Services, andere Sachen, die es an Bord gab oder eben nicht gab. Mhm. Aber unterm Strich hätte man jetzt, wäre das alles blind abgeflogen gewesen, keinen großen Unterschied zwischen Legacy und Billig-Carriern machen können.
Mhm, wir reden da gleich noch im Detail drüber. Aber du, so aus Schweizer Sicht, wir haben ja schon recht viel Auswahl. Also verglichen mit der Größe des Landes und hier am größten Flughafen in Zürich, es ist ja enorm, was wir alles hier an Airlines haben aus In- und Ausland. Mhm. Und wie viele Direktflüge. Und also wir können uns aviatikmäßig nicht beklagen.
Nee, gar nicht. Wir sind in einer privilegierten Lage. Der Flughafen Zürich bietet allein schon 200 Nonstop-Routen an. Das ist deutlich mehr als Städte oder Ballungsräume von ähnlicher Größe. Wobei, so klein ist ja Zürich auch nicht. Im Umkreis von 2 Stunden leben ungefähr 11 Millionen Menschen, also in 5 Ländern, ja, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Österreich, Liechtenstein nehmen wir jetzt auch noch dazu. Streng genommen ist da eigentlich Basel auch drin. Ne? Basel hat selber eigentlich nur ein sogenanntes Catchment, also ein Pool an potenziellen Kunden von 1 Million, aber besteht da selber. Genf bietet auch nochmal 135 Nonstop-Ziele an, Basel 100. Also wenn man die 3 Städte, die doch relativ nahe beieinander liegen, zusammennimmt, dann ist das schon eine unglaubliche Dichte. Also zum Vergleich, Stuttgart hat 115 Ziele im Angebot, Lyon 128, München als Millionenstadt gerade mal 204, also auf Augenhöhe mit Zürich. Also von daher, für ein kleines Land sind wir super gut bedient.
Also man kann auch gut mit der Bahn in die Ferien fahren, ist auch ein bisschen klimafreundlicher. Aber wenn man aufs Flugzeug einsteigt, man hat eine große Auswahl. Du, wir reden über Billigflieger, vor allem hier im Podcast, aber wir reden auch über die Standorte und Zürich. Und da kommt man an den Lufthansa-Töchtern Swiss und Edelweiss gar nicht vorbei. Die dominieren den Markt hier.
In Zürich auf jeden Fall. Swiss oder die Lufthansa Group im weitesten Sinn macht ungefähr 80% Marktanteil in Zürich aus. In Basel und in Genf sieht das ganz anders aus. Da haben dann die Billigflieger schon länger die Oberhand.
Ja, welche Billigflieger, ob sie so billig sind oder nicht, reden wir gleich noch drüber. Welche sind das? Also ich kenne EasyJet, Ryanair.
Ja, also allen voran EasyJet. In Basel hält EasyJet fast 60% Marktanteil.
60%.
Ja, und in Genf sind wir bei 45-46%. In Basel ist EasyJet seit 2004 schon aktiv, also seit über 20 Jahren, und betreibt dort seit 2005 auch eine Basis, hat also dort eigene Flugzeuge stationiert. Die haben also früh das Potenzial dort im Dreiländereck entdeckt und profitierten eigentlich auch davon, dass damals der Flughafen so ein bisschen auf dem Abstellgleis war, und da haben sich zwei gefunden, kann man so sagen. Basel hat dann natürlich EasyJet gute Gebühren geboten und ermöglichte wegen der überschaubaren Größe schnelle Turnaround-Zeiten. Also schnell rein und schnell wieder raus, was für Low-Coster für dieses Modell ja enorm wichtig ist.
Und man denkt an die Schweiz, an die Swiss vor allem, als Platzhirsch. Aber wenn ich höre, was hast du gesagt, 60% Marktanteil EasyJet in Basel, da haben die schon klar gemacht, wer die führenden Anbieter sind.
Also Swiss ist mittlerweile in Basel gar nicht mehr aktiv. Die haben sich dort zurückgezogen. Dafür haben da andere Low-Coster auch eine markante Präsenz aufbauen können. Zum Beispiel die ungarische Wizz. Die kommt auf etwa 12% Marktanteil in Basel. Ihr fehlen aber noch Flugzeuge für eine noch stärkere Expansion. Interessant ist doch zum Beispiel auch, dass in Zürich Emirates, die große Airline von Dubai, sehr stark präsent ist, auch in Genf. Und in Basel fliegt ihre Low-Cost-Tochter Fly Dubai, bietet also auch nochmal aus Basel Flüge nach Dubai an.
Ja.
Allerdings ein anderes Produkt. Also das sagt auch etwas über die Wahrnehmung des Flughafens Basel aus. Ja. Also in Basel findet man neben den bereits erwähnten EasyJet und Wizz noch weitere Low-Coster wie Ryanair, die du vorhin erwähnt hast, oder auch die Norwegian, die türkische Pegasus oder sogar die kanadische Air Transat, die saisonal im Low-Cost-Modell nach Kanada
fliegt. Und wenn wir jetzt schon hier das Spiel mit den Airlines machen, also die Helvetic, die ist ja eine richtige eigene Schweizer Airline, die gehört nicht zum Lufthansa-Konzern, arbeitet aber natürlich ganz viel für die Swiss und für die Lufthansa. Wen haben wir hier noch so als Local Player im Markt? Es gibt ja noch Chair.
Es gibt die Chair. Die Chair würde ich noch am ehesten so ein bisschen im Bereich Low-Cost verorten, die Helvetic eigentlich nicht. Die hat einfach ein Businessmodell, das halt darauf aufbaut, dass sie einen Teil, aber sehr wenig eigentlich eigene Strecken anbieten und sehr viel eben in diesem Wetlease unterwegs sind. Also ja, in der Schweiz hast du eigentlich Swiss, Helvetic und eben die Chair.
Und die Chair fliegt primär in welche Richtung?
Auch Südosteuropa.
Klassischen Feriendestinationen, aber es ist keine Riesen-Airline. Wie viele Flugzeuge haben die? Glaube ich, 3 oder nicht so viele.
Ja, und Chair ging aus der Germania hervor und ist heute mehrheitlich im Besitz der polnischen Enter Air. Ist aber eine Schweizer Gesellschaft mit einem überschaubaren Angebot an Routen, ein paar wenigen Flugzeugen, die aber durchaus ihre Berechtigung haben.
Jetzt haben wir über die Standorte gesprochen. Genf.
Ja, in Genf ist es ein bisschen komplizierter. Also Swiss versucht dort weiterhin eine wichtige Position zu halten, überlässt da das Feld nicht einfach den Low-Costern. Der Flughafen selber ist auch nicht so stark auf Low-Coster ausgerichtet. Der hat da sehr viel auch wegen der UNO unter anderem halt geschäftlichen Verkehr.
Und viele Business-Jets fliegen da auch hin.
Genau.
Die ganzen Reichen, die dann.
Genau. Aber EasyJet hat ja trotzdem, wie gesehen, eine sehr starke Position.
Ja.
Aber man findet hier nicht viele weitere Low-Coster. Da gibt es nur noch, soweit ich weiß, die Vueling, also die spanische, die übrigens auch in Zürich aktiv ist.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Wir machen jetzt keinen Podcast über Billigflieger in Zürich, weil wir hier in Zürich stationiert sind mit unserem Medienhaus. Aber ich meine, das ist der größte Flughafen. Die meisten Leute fliegen von hier ab. Jetzt in jüngster Zeit haben die EasyJets und Co. gesagt, hey, wir machen mehr in Zürich. Finde ich noch interessant, aus mehreren Perspektiven, was das für uns Kundinnen und Kunden heißt, gehen die Preise runter. Was ist da los? Also ich dachte, es wäre fest in Lufthansa-Hand und plötzlich sagt EasyJet, nein, wir mischen da jetzt auch Zürich auf.
Ja, wobei, das muss man ein bisschen relativieren. Also EasyJet baut in Zürich deutlich aus, das ist so. Das hat aber damit zu tun, dass die Integration der ITA, der italienischen Airline, die jetzt zur Lufthansa Group gestoßen ist, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen die Swiss gezwungen hat, ein paar Slots abzugeben in Zürich.
Mhm.
Und die hat sich jetzt größtenteils die EasyJet geschnappt und macht jetzt hier so ein bisschen Versuchsballon, ob sie Kraft ihres Modells und ihres Brands weitere Marktanteile gewinnen kann.
So ein Slot, erklär das mal für die ganzen Nicht-Aviatiker, also so ein Start- und Landerecht muss man haben, dass man da abheben darf und landen darf. Genau, zu welchen Uhrzeiten?
Genau.
Man will natürlich nicht ganz früh morgens immer nur fliegen oder nur ganz spät abends, man möchte auch die guten Zeiten
also
haben.
Also sie haben eigentlich tagsüber Slots, gerade weil sie keine Basis haben, also die Flieger hier abends nicht stehen bleiben können.
Mhm.
Und die nutzen sie jetzt halt, um den Markt Zürich besser zu bedienen. Also das ärgert natürlich Swiss und die Lufthansa Group, stellt aber im Prinzip auch keine ernsthafte Konkurrenz zu denen dar. Aber
wegen der Menge, weil immer noch die so viele andere Slots haben.
Genau, und auch die besseren Slots, die morgens, abends.
Aber es tut schon ein bisschen weh, oder?
Ja, also auf den Strecken, die jetzt da EasyJet aufnimmt, da rechne ich schon damit, dass da die Preise unter Druck kommen werden.
Und worüber reden wir jetzt?
Also da sprechen wir jetzt im konkreten Fall im kommenden Sommer. Also EasyJet war ja vorher schon in Zürich, aber mit relativ wenigen. Und jetzt kommen gleich 5 neue Destinationen dazu. Das sind Edinburgh in Schottland, Faro in Portugal, Malaga, Palma de Mallorca, beides in Spanien, und Olbia auf Sardinien. Und interessant daran ist, dass sie hier wirklich in direkte Konkurrenz zu Swiss oder Edelweiss treten. Also im Falle von Mallorca noch zu diversen anderen Airlines.
So eine Rennstrecke, da kann man sich viele genau. Airlines aus. Aber wenn die alle dann zu Lufthansa gehören, dann hat man doch wieder keine Konkurrenz. Also ist jetzt gut, dass man nach Mallorca vielleicht dann auch noch einen weiteren Anbieter hat, der nicht zu Lufthansa gehört.
Ja, das hat's. Wobei jetzt eine Bad News, also Vueling, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, den Low-Coster, der hatte ja auch in Zürich-Mallorca bisher im Angebot. Die haben sich jetzt aber gerade zurückgezogen. Mhm. Also die bauen ihr Angebot in Zürich ab, streichen in diesem Sommer 4 Ziele in Spanien, darunter eben auch Mallorca. Also das heißt, der ganze Druck auf dieser Strecke ist dann doch wieder ein bisschen gesunken dadurch. Aber ich rechne doch damit, dass die Preise gerade für Palma weiterhin sehr, sehr angenehm, um es mal so zu sagen, bleiben.
Für uns Konsumenten. Was heißt das denn so generell für die Preise? Also klar, je mehr Angebot, desto mehr Auswahl, desto tiefer müsste theoretisch auch der Preis sein. Ja. Wird Fliegen jetzt durch das an der einen oder anderen Stelle höhere Angebot, größere Angebot, denn jetzt günstiger oder nicht?
Ich rechne damit. Ne? Also dass eben, wo viel Konkurrenz ist, sinken die Preise, wobei EasyJet natürlich auch nicht einfach irgendwelche Fantasiepreise reinhauen wird, sondern möglichst viel aus dem lukrativen Markt Zürich zu holen versucht, aber immer schön günstiger als die anderen. Und was überhaupt sind diese Preise? Ja? Darüber müssen wir uns vielleicht auch mal unterhalten. Also Ryanair ist ja bekannt, dass die zum Beispiel gesagt haben, es gibt Preise für 1 Pfund, kannst du fliegen. Mhm. Wobei das ist ja dann nur das nackige Fliegen, ohne irgendwas dazu. Und gerade bei den Low-Costern kommen ja da immer noch Kosten dazu. Und meistens handelt es sich um Lockvogelangebote. Mhm. Das heißt, es gibt eine gewisse verfügbare Breite an Tickets zu diesem Preis, aber das ist der absolute minimale Einsteigerpreis. Und realistisch gesehen, gerade in der Hochsaison hast du noch Gepäck dabei etc., dann sind die Preise schon sehr viel näher als bei dem, was dann Swiss oder andere Airlines üblicherweise
verlangen. Du hast es ja erwähnt am Anfang, dass man beim Bordprodukt gar nicht mehr so oft den großen Unterschied sehen kann. Man sitzt ja beim Billigflieger nicht auf Holz und bei den anderen auf Polster. Nee. Was ist denn eigentlich noch ein Billigflieger genau? Ist das Wort eigentlich noch richtig? Also
ja, es hat mit dem Geschäftsmodell zu tun. Also die bieten günstige Flugtickets an. Wie machen sie das? Indem sie die Betriebskosten minimieren. Ja? Also sehr vieles ist nicht im Gesamtpreis integriert und muss dann separat bezahlt werden, was dann die Differenz im Gesamtpreis zu herkömmlichen Airlines reduziert, obwohl Airlines das Spiel jetzt auch angefangen haben zu übernehmen. Aber darauf kommen wir vielleicht noch. Low-Coster sind auch bekannt dafür, dass sie ausschließlich auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen setzen, also nicht so auf ein Hub-System.
Wie die Swiss in Kloten.
Genau, in Kloten oder die Lufthansa in Frankfurt, also wo alles auf, oder die Emirates in Dubai, ja, wo alles dort zentralisiert wird, um die Auslastung hochzuhalten. Aber sehr oft haben sie auch einheitliche Flotten. Das heißt, sie sparen Kosten bei Wartung und Schulung und vermarkten sich primär online und weniger über stationäre, traditionelle Kanäle.
Und das funktioniert dann wahrscheinlich gut auf der Kurzstrecke. Also mit EasyJet, korrigiere mich, komme ich jetzt nicht nach Asien oder in ein anderes ferne Land oder nach Nordamerika. Das heißt, die sogenannten Billigflieger fliegen ruckzuck hin und her. Kurze Standzeiten am Flughafen und die Fernstrecke, die muss ich mir dann bei Dubai, wenn ich jetzt nach Dubai will, beispielsweise über Emirates oder über die Swiss oder Cathay oder wenn ich nach Asien will, eben dann buchen.
Ja, in der Regel ja. Also das Low-Cost-Modell ist eigentlich auf kürzere Strecken konzipiert, wo man eben viele Flüge und viel Passagiervolumen generieren kann. Eben, sobald du in die Ferne fliegst, brauchst du einen anderen Flugzeugtypen. Und das hat jetzt beispielsweise EasyJet nicht.
Aber sie sind sehr etabliert. Es gibt sie schon lange. Es ist kein neues Phänomen, auch wenn jetzt der Konkurrenzdruck in Kloten steigt. Ryanair habe ich nochmal kurz geschaut, das hatte ich auch nicht mehr im Kopf, haben so 1984, 85 losgelegt. EasyJets gibt es so seit Mitte der 90er Jahre. Mhm. Also so brandneu ist das Konzept auch nicht. Wer hat es eigentlich erfunden?
Nein. Boah, das weiß man nicht so genau. Man spricht eigentlich immer davon, dass es Southwest ist, die Amerikaner. Die haben das schon in den 70er Jahren eigentlich perfektioniert, allerdings nur im Inland-US-Verkehr. Noch früher gab es sogar die isländische Loftleidie. Die haben auch schon versucht, im Nordatlantik sehr, sehr günstig Tickets zu verkaufen. Was man sagen kann, ist, dass das System so richtig in der Breite erst so in den 90er Jahren dann aufgekommen ist. Wo sie dann wirklich angefangen haben, die großen etablierten Airlines zu ärgern und die auch zum Reagieren gezwungen wurden.
Und diese lukrativen Strecken, so ich sag jetzt mal London oder Frankfurt oder Zürich Richtung New York, das haben die Billigflieger nie in Angriff genommen. Es gab immer mal so Beispiele, wo das der eine oder andere versucht hat, aber so richtig durchgesetzt hat sich das ja eigentlich nicht.
Also London schon, also jetzt Kurzstrecke, ja. Auf der Langstrecke, nee, da vielleicht kommen wir darauf noch. Da haben sie es versucht, aber da sind sehr wenige sehr erfolgreich damit.
Wenn ich über Billigflieger rede, dann hört man oft den Vorwurf, ja, also die verramschen da die Tickets für ein paar Franken und heute bin ich in Barcelona, übermorgen fliege ich zu meinen Freunden nach London und dann bin ich nochmal kurz zum Shopping in Berlin. Umweltfreundlich ist das alles nicht. Das hört man ja auch, wenn man das Wort Billigflieger hört. Sind die schädlicher als andere Airlines? Haben die Maschinen im Angebot, die weniger gut sind? Oder das ist einfach nur der Vorwurf des mehrfachen günstigen Fliegens, was vielen Kritikern aufstößt?
Ja, genau. Also man kann nicht pauschal sagen, dass die schädlicher sind als andere. Sie tragen natürlich zu mehr Verkehr bei. Also das erhöht logischerweise den Ausstoß. Aber man könnte auch entgegnen, sie haben meist recht hohe Auslastungen, was den CO2-Ausstoß pro Passagier vergleichsweise tief hält.
Und neue, effiziente Maschinen.
Genau, sie haben sehr junge Flotten, sie versuchen auch sparsam zu fliegen, was grundsätzlich gut ist. Also man hat ja gehört, Ryanair für das Taxiing verwenden sie offenbar manchmal nur ein Triebwerk. Und EasyJet ist bekannt für eine sehr, sehr konsequente Nachhaltigkeitspolitik. Also sie stehen hier anderen in nichts nach. Da darf man nicht sagen, dass die irgendwie schlechter werden.
Und welche Regionen profitieren denn von diesem Angebot der sogenannten Billigflieger?
Ja, es gibt viele Städte, die von Low-Costern profitieren. Gerade auch, weil sie Orte anfliegen, die oftmals von klassischen Hop-Airlines gemieden würden. Und tragen insofern dazu bei, auch den Tourismus breiter aufzustellen, was positiv ist. Also sie haben auch an vielen kleineren Flughäfen Arbeitsplätze und regionales Wachstum geschaffen. Es gibt immer diesen Witz, dass sie zwar London oder Mailand anbieten oder vermarkten und dann aber weit außerhalb in Stansted oder im Fall von Mailand in Bergamo landen. Mhm. Für den Passagier vielleicht ein bisschen umständlich, dann ins Stadtzentrum zu kommen.
Muss man mit dem Bus noch 3 Stunden fahren.
Genau, aber umgekehrt kannst du sagen, hey, sie halten auch andere Flughäfen am Leben und entschlacken auch irgendwie die ganz großen wie Heathrow oder jetzt mal Penza. Oder in Norwegian fliegt statt nach Oslo vielleicht nach Rügge oder so. Und dort entsteht auch Wertschöpfung. Man kann es also auch ein bisschen positiv angucken.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Einen negativen Aspekt habe ich noch. Overtourism ist natürlich dann auch in vielen Regionen ein Schlagwort, was wir immer mal hören. Das wird natürlich befeuert jetzt durch das Mehrangebot vieler Airlines. Also das, egal, ob das jetzt ein klassischer Anbieter ist, der es schon ewig macht oder ein sogenannter Billigflieger, das ist natürlich immer der Fall.
Ja klar, also das Fliegen haben die Low-Coster für viele deutlich erschwinglicher gemacht. Und das hat die Anzahl Touristen an Orten, die eben gerade von Low-Costern angeflogen werden, über die letzten Jahre deutlich
Mallorca.
Vermehrt. Ja, Mallorca ist natürlich ein klassisches Beispiel. Wobei Mallorcas Probleme nicht nur mit den Low-Costern zu tun haben. Ne? Also die steigenden Mieten werden von Airbnb ausgelöst. Das kann man jetzt nicht direkt der EasyJet in die Schuhe schieben. Und man kann auch sagen, Mallorca vermarktet sich trotz der vermeintlichen Sättigung auch weiterhin aggressiv. Also jetzt holen sie als US Airlines rein, also keine Low-Coster.
Ah, interessant.
Die befördern Leute aus den USA direkt nach Mallorca.
Okay. Ja. Wird es noch enger auf der Insel?
Ja, möglicherweise schon.
Kein Wunder, dass du nach Bergen geflogen bist. Es ist schon so voll in Mallorca.
In Bergen wird es im Sommer auch ganz voll.
Jetzt haben wir über Pros und Cons gesprochen. Jetzt will ich meine Ferien buchen, vielleicht mit der einen oder anderen Airline. Muss ich da auf was Besonderes achten jetzt bei den Billigfliegern? Du hast schon erwähnt, also ist der Preis, den ich am Anfang sehe, dann doch nicht der Preis, den ich am Ende zahle, weil ich noch ganz viel Extras für Sitzgebühren zahlen muss, für die Gepäckabgabe. Aber wenn ich letztlich bei Swiss gebucht habe, kommt das genauso. Also da kann ich zwischen drei verschiedenen Tarifen auswählen. Ich kann nochmal, musste nochmal, was waren das, 16 oder 17? Was heißt musste, ich durfte. Ist ja egal, ob ich das mache oder nicht. Noch für den Sitzplatz ausgeben. Also das System hat sich eigentlich bei beiden Welten angeglichen mittlerweile.
Ja, das kann man so sagen. Also zumindest auf der Kurzstrecke ist es so. Man sieht es, dass du zwar meistens, wenn du nach einem Tarif suchst, einen Abtarif hast. Und wenn du dann da anfängst, zu schauen, was da alles benötigt ist, eben ein Gepäck. Meistens musst du für eine Sitzplatzreservation noch separat bezahlen. Willst du Verpflegung an Bord? Bei einigen ist das inklusive, bei anderen nicht. Also musst du dann an Bord vielleicht separat bezahlen oder du kannst es im Voraus bestellen. Sitzplatzreservationen manchmal kostenpflichtig, manchmal nicht. Und da gibt es keine einheitliche Linie mehr. Ja?
Und hier meintest du am Anfang des Podcasts, dass du sagst, die sind eigentlich auf der Kurz- und Mittelstrecke eigentlich fast alle gleich geworden in dem, was sie bieten, oder?
Es ist, gleich ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil es ist eine sehr große Bandbreite dran, was eben drin ist und was nicht. Und das unterscheidet sich wirklich von Airline zu Airline. Manche bieten dir gratis Wi-Fi, die anderen, bei den anderen ist nicht drin, etc. Da muss man halt immer sehr genau gucken, was alles drin ist, was man haben möchte. Und eben, ja, im Endeffekt wird man dann beim Preis nicht enorme Unterschiede haben, in den meisten Fällen.
Ja, aber die Swiss würde wahrscheinlich als der größte Player, nehme ich ihn jetzt mal als Beispiel hier in der Schweiz an, die würde sagen, na, wir sind alles andere als ein Billigflieger, natürlich ein Premium-klassischer Anbieter. Aber viele Kunden oder manche kritisieren, dass, wie gesagt, bei den sogenannten Legacy-Anbietern, auch wie die Lufthansa-Gruppe das ist, ja, die schon längst agieren wie die Billigflieger und...
Ja, also eben das Phänomen, das nennt sich Onboarding, also die Auslagerung von Leistungen, die früher eigentlich immer inkludiert waren. Das ist eigentlich schon seit Jahren nicht mehr so, aber in den Köpfen der Leute steckt immer noch so der Gedanke, mein Koffer sollte gratis sein, ich sollte eine Verpflegung an Bord kriegen. Aber die haben dann gesehen, dass halt mit separaten Kosten dafür, unter dem Vorwand, dass jedem ein individuelles Reiseerlebnis ermöglicht wird, sehr, sehr viel Geld zu verdienen ist.
Weil am Ende zahlt man dann als Konsument doch schon mehr.
Genau. Und darum haben auch die herkömmlichen Airlines diverse Services kostenpflichtig gemacht. Und deshalb muss man halt immer genau gucken, was da integriert ist im Preis oder eben nicht.
Andererseits muss ich auch sagen, eine kurze Lanze brechen wir jetzt noch für dieses Konzept. Ich finde es manchmal als Konsument auch nicht schlecht, dass ich dann doch auswählen kann, was ich will. Also muss ich da immer das alte Sandwich haben oder kann ich sagen, nein, wenn ich das möchte, kann ich das noch zukaufen oder ich möchte ein anderes Angebot haben. Also mehr Auswahl ist dann auch nicht immer schlecht, finde ich.
Ja, eben. Also unterm Strich ist es nicht falsch zu sagen, schau, wir bieten dir eine gewisse Bandbreite an Produkten an und du kannst daraus nehmen, was du willst. Eben auch Stichwort Wi-Fi, was halt sehr viele Leute mittlerweile an Bord haben möchten. Mhm. Bei der Norwegian ist das sogar inkludiert zum Teil. Mhm. Also zumindest einfache Messaging-Sachen, bei anderen auch, bei anderen wiederum nicht. Es ist schwierig zu sagen. Also jede Airline entscheidet quasi für sich selber, was sie integrieren will und was nicht.
Und die klassischen Airlines, wo haben die Vorteile?
Eben, wir haben es vorhin schon leicht berührt. Also ich schätze, die Langstrecke bleibt vorerst Territorium der Legacy Airlines. Norwegian hat es versucht, ist immer noch dran mit Langstrecken, Low Cost, aber das war nie wirklich erfolgreich. Auch andere haben das versucht. Das hat damit zu tun, dass für große Strecken halt ein Hauptmodell wirklich besser ist, um die Auslastung besser zu steuern. Also die Kosten sind natürlich sehr viel höher für eine lange Strecke und da musst du sicher gehen, dass dein Flugzeug gut ausgelastet ist und wenn du Punkt zu Punkt fliegst, ist da halt das Risiko höher, dass das nicht der Fall ist. Die Kosten sind eben zwangsläufig hoch, etwa beim Treibstoff. Da haben die Low-Coster auch gar keinen Vorteil gegenüber anderen. Und eben die Erwartung der Passagiere bei einem 2-Stunden-Flug innerhalb Europas, da komme ich gut durch, wenn ich hier kein Sandwich integriert oder inkludiert habe.
Kaufst du dir am Flughafen oder schmierst dir selber dein Brot?
Ja, genau. Oder 2 Stunden, mehr als ein Klo brauchst du eigentlich nicht auf dem Flugzeug, ganz genau. Ehrlich. Aber bei der Langstrecke, da erwarte ich natürlich ein In-Flight, da erwarte ich eine Verpflegung etc.
Aber lass uns zum Schluss des Podcasts noch ein bisschen auf dem Thema Verpflegung umreiten. Das macht so viel Spaß, weil das auch immer in den Kommentarspalten immer für viele Kommentare sorgt. Nach dem Motto, was für ein Wasser und was für ein Brötchen und kann ich Pommes bestellen? Nein, die muss ich vorbestellen. Wenn meine Kinder im Flugzeug sitzen und sagen, ich möchte bei den und den Burger oder die Pommes haben oder das, dann sagt, nein, das müssen sie vorbestellen, das kriegen sie nicht. Also gibt es da nur die Chips in Reihe 27. Aber die Swiss beispielsweise prescht jetzt vor mit neuem Verpflegungsangebot. Was haben die jetzt? Was ist das jetzt so neuartig, was andere nicht haben oder worum geht es da?
Naja, so mit Swiss Senses bringen sie ein neues Verpflegungs- und Kabinenkonzept, aber auch wieder auf der Langstrecke, wo dann sehr vieles inkludiert ist, sehr viel höherwertiger ist. Also da versuchen sie wieder an ihren eigenen Premium-Anspruch besser ranzukommen. Und das ist natürlich eine gute Sache, aber man könnte auch stark vereinfacht sagen, Premium auf der Langstrecke wird sich immer deutlicher etablieren und Kurzstrecken innerhalb Europas, das wird unbundled bleiben. Also ich schätze, das beste Modell ist tatsächlich, ja, du bietest eine Bandbreite an Leistungen an, die jeder für sich dann kaufen kann.
Jean-Claude, danke dir für die vielen Infos. Das war interessant. Gute Reise, guten Flug. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sag's nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Danke, tschüss.